Lukas, wenn eine Verfilmung deines Lebens ins Kino kommen würde, die den Titel Tiername plus Man tragen würde, wie hieße der Film?
Armadillo Man, weil ich mich zusammenrollen kann und in der Lage bin, alles abzuwehren durch sture Ignoranz. Nein, das ist eine Frage, wie so oft wird man hier überwältigt und so
Du bist
richtig.
aber mega gut da drin, finde ich. Dann immer trotzdem was richtig Witziges zu
Aber
sagen. Ich bin jedes Mal begeistert.
so ein richtig geiles Tier habe ich jetzt nicht gefunden, aber das Armadillo gefällt mir auf jeden Fall besser als die anderen Sachen, die mir gerade so angeboten würden, weil irgendwie Penguin Man oder so klingt nicht so toll.
Janik, hast du was?
Na, gemessen an der Haarfarbe wäre es Scribble Man, also wie das Eichhörnchen.
Ah, okay, ja. Ihr hört Katzenkritischen Filmpodcast heute mit Jannik Nolting,
Hallo.
Lukas Babenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und es gibt unser beliebtes Format Was gab's noch? Wir sprechen über drei Filme, die bisher bei Katz zu kurz gekommen sind. Vielleicht, wie die sind, müssen wir jetzt klären, nämlich Oliver Strangers, Monkey Man und Club Zero. Ich bin Weberknecht Man, hi. Ja, Leute, das ist nicht einfach nur eine Folge, was gab's noch, sondern es ist auch die 200. Folge Katz. Dieses Jubiläum handeln wir jetzt hier mal so kurz zwischen Tür und Angel ab. Ich hoffe, ich habe hier so ein paar Partyhüte mitgebracht, ein paar Trötenkuchen gebacken gerade noch. Ja, Lukas, wie geht's dir mit 200 Folgen?
Ja, ich habe hier noch so Käse und Weintrauben auf so hässliche Spieße gesteckt. Nein, es kommt jetzt
das
ein bisschen
macht man nicht
überraschend.
Mehr, oder? Das war früher eine, ja, das, ich erinnere mich auch noch daran. Und dann habe ich euch mal in einem Film gesehen und dachte, stimmt, das gab's mal.
Ich weiß noch, dass ich dich irgendwann mal gefragt habe, hey, hast du eigentlich irgendwas zur 200. Sendung vor? Und du warst, ja, weiß
ja,
nicht, bin ich so ganz sicher. Und jetzt sitzen wir hier und es ist das. Und ich denke so, gut, da, vielleicht hätte ich da noch mal stärker mich für irgendwas einsetzen müssen. Aber gut, wieso nicht? Ich bin auf jeden Fall definitiv in Feierlaune. Weil das sind alles Filme, die das hergeben. Und ich habe das Gefühl, man sieht einfach, wie gut wir bewusst sind, was wir hier machen und wie wir das strukturieren und aufbauen und so. Also ja, let's go. Partyhütchen, Tröte.
Und jetzt kommt Yannicks vorbereitete Rede zu 200 Folgen Katz.
Also,
in
liebe Reimen. Gemeinde.
Tata,
na, ich hätte mich, ja, ich dachte mir gerade, hätte ich mich mal besser vorbereitet. Also, wenn ich das gewusst hätte im Vorfeld.
Aber das ist doch schön, so musste sich niemand richtig vorbereiten. Denn ja, ich hatte auch überlegt, wisst ihr, warum ich nicht eine extra große Folge dazu gemacht habe? Weil es nicht nur, jetzt fragt man sich erst, das wäre ja noch mehr Grund eigentlich gewesen, das zu machen. Es ist nicht nur 200 Folgen Cut, sondern es ist für mich auch 10 Jahre Filmpodcast. 2014 haben wir angefangen mit dem Pencast. Also, da haben wir ja irgendwann eine Pause gemacht, glaube ich, als es dann gewechselt hat von Pencast zu Shots und dann zu Cuts. Also ich glaube, nicht jede Woche ist eine Folge gekommen, aber eigentlich seit 10 Jahren mache ich jede Woche einen Filmpodcast. Und irgendwie wollte ich das jetzt nicht so in so einer ganzen Folge thematisieren, wo man noch mal sagt, ah, wisst ihr, wie es damals war? Und dann haben wir das und das gemacht und keine Ahnung was. Deswegen, ja, gab es keine große Jubiläumsfolge jetzt, aber vielleicht machen wir das zu 250 Folgen oder mal schauen. Auf jeden Fall.
Wir treffen uns mal privat. Es wird so laufen. Bei Folge 247 oder so schreibe ich so, hey, willst du eigentlich irgendwas machen? Und bist du, ach nö.
Nein, das muss doch nicht sein. Aber ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Also es ist alles, glaube ich, so in trockenen Tüchern. Und ja, krass auf jeden Fall. Also wie man so damals irgendwie angefangen hat, in seine Laptop-Mikros und so einfach irgendwas reinzulabern. Das hat sich schon geändert, finde ich, jetzt so vom Produktionsaufwand. Also man kann jetzt keinen Podcast mehr rausbringen, wie der so richtig schrottig klingt. Mittlerweile ist ja noch krasser. Man braucht irgendwelche YouTube-Shorts und Instagram-Shorts und alles muss irgendwie mit Kamera sein und untertitelt und dies und das und so. Also ja, so ein bisschen hätte man das damals also gewusst, was man alles nicht weiß, hätte man vielleicht gar nicht angefangen. Ja.
Also dafür, dass das nicht mehr geht, machen das immer noch erstaunlich viele Kollegen, muss ich sagen.
Ja,
okay. Hat sich gehalten.
Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht ausgemerzt. Also ich frage mich manchmal, wo die Leute diese schlechten Mikrofone noch herkriegen, ob die so Lakimera-mäßig irgendwo ausbuddeln oder so. Das ist auf jeden Fall beeindruckend.
Ja, ich glaube, wenn man da, ja, wenn man so anfängt, merkt man das noch nicht, glaube ich, ja, weil man hört es vielleicht ja auch nur mit schlechten Kopfhörern oder so, keine Ahnung. Naja, bei der 100. Folge war es ja noch so, da war viel angekündigt, also das hieß ja, was war und was kommt und da war irgendwie angekündigt, wir machen Genreformat und Theorieformat und so und da kann man sagen, das habe ich jetzt, glaube ich, alles ganz gut eingehegt, also wir machen jetzt zum Beispiel, Lukas, den italienischen Neorealismus, ne, so Strömungen und sowas werden jetzt auch ab und zu den Specials auftauchen. Eine Theoriefolge habe ich ja neulich auch schon gemacht, also das kommt auf jeden Fall alles und genau, es wird ab und zu mal, werden noch andere Leute, also ihr beide moderiert ja auch manchmal, da wird noch was dazukommen, so, also dass wir so ein bisschen, Vielleicht ein bisschen familiärer werden, man vielleicht so immer mal wieder ähnliche Stimmen hört. Wobei, was ich da auch witzig finde, da muss ich noch kurz drauf eingehen, glaubt ihr auch, ich hatte das mal bei Alexander Matzkeit gelesen, Lukas, mit dem du ja Kulturindustrie gemacht hast, dass er meinte, Podcasts streben immer nach so einer streben zu so einer Entschlackung und werden immer simpler eigentlich. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, mit dem Pankers nicht unbedingt, da waren wir vier Leute, okay, da haben wir noch auch doch manchmal so Trailer eingespielt und so. Aber bei Shots zum Beispiel gab es ja immer noch ein Interview mit irgendeinem Experten. Also wir haben darüber geredet, ist König der Löwen faschistischer Film? Und habe ich noch so einen Faschismus-Experten angefragt vorher und das kam rein. Und das hat sich so immer weiter entschlackt, bis mittlerweile ja manchmal auch nur noch zwei Leute hier reden. Also ich frage mich, wann kommt die erste Folge Cuts, wo wirklich nur eine Person redet und auch gar kein Intro-Outro mehr ist? So wie lange wird es degradieren, bis es so in seiner Urform ist, dass es dann doch einfach nur ich bin, der im Sessel sitze und wieder in mein MacBook-Mikrofon reinrede, dass ich den neuen Zack Snyder-Film schlecht fand. Keine Ahnung. Aber ich frage mich, ob das so eine typische Entwicklung ist, dass man mit viel Aufwand anfängt und dann, ja, konziser wird, aber auch einfacher.
Na, diese Geburtstagsparty ist doch der beste Beweis.
Das stimmt eigentlich.
Ich glaube, da liegt ja auch ein Reiz drin. Ich glaube, so überformatierte Konzeptsendungen sind ja auch oft ein bisschen nervig. Wobei ich natürlich sagen muss, beim Pencast, also wenn ihr da irgendwie extra Songs produziert habt oder sowas oder so kleine Sketche, das fand ich schon immer irgendwie reizvoll. Also diese Versuch, sich so ein bisschen auszuprobieren. Und das ist ja nun auch etwas, das in der aktuellen Podcast-Landschaft, gerade im Film-Podcast-Bereich, nicht übermäßig da ist. Also klar, das kann auch schnell mal nervig werden. Wer erinnert sich nicht an diverse YouTube oder sowas, die zu sehr dann irgendwie Alternativfiguren etablieren, in deren Rolle sie springen können. Aber ich glaube, das wäre auch irgendwie was, was man ab und zu benutzen kann. Also das darf nicht Überhand gewinnen, aber ich sehe da auch schon einen Wert drin, so aus diesen klassischen Gesprächsformaten hier und da auch mal ein bisschen auszubrechen.
Gut, dass du es sagst. Also einerseits, ja, das fand ich beim Pencast auch, also ich muss immer noch, also das waren ja immer so Gag-Trailer und ich muss immer noch als Westworld halt rauskommen, hat irgendwie Lukas Diesel da Ostworld, so halt Trailer gemacht. Das war so blöd einfach. Da muss ich schon öfter nochmal dran zurückdenken. So, das finde ich auch. Gleichzeitig finde ich auch, dass ich glaube, ich merke, man macht ja auch die Sachen selber so, wie man sie gerne hört. Und ich höre einfach gerne Podcasts, die hauptsächlich Gespräche sind. Das mögen ja viele gar nicht. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die auch Storytelling, so überproduziertes, total mögen. Ich mag das gar nicht. Also wenn mir irgendwie in fünf Teilen so eine große Recherche irgendwie erklärt wird im Audioformat, da lese ich lieber einfach einen Artikel, in der die zusammengefasst wird. Das andere, was du aber ansprichst, finde ich spannend. Ich denke auch manchmal, dass es ein bisschen komisch ist, dass man selber so oft formale Experimente lobt, aber keine macht. Also man könnte ja auch mal, weiß ich nicht, eine völlig andere Film-Podcast-Folge machen. Man könnte ja wirklich mal nur mit sich selbst in zwei verschiedenen Positionen aufgenommen das machen oder einfach irgendwas reinschneiden, was gerade gar nicht passt oder irgendwie das. Und da werde ich auch nochmal drüber nachdenken, ob man nicht doch nochmal auch bei den Themen nicht immer so ist Film, Film und dann halt Theorie und Special, sondern da auch nochmal irgendwie sich ein bisschen freispielt manchmal. Ich habe das Gefühl, ja, man kommt in so einen Trott und der ist auch ganz gut, aber den sollte man manchmal vielleicht auch wieder hinterfragen, ja. Zum Beispiel AI-Ästhetik wäre auch so eine Sache, finde ich, die man zum Beispiel, oder so Schnittmuster auf TikTok oder sowas, ne? Das sind jetzt nicht die intelligentesten Themen, aber es würde schon auch ein bisschen rausfallen aus dem, was man sonst so macht.
Ja. Ich würde gern mal hören, wie Lukas so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde alleine mit sich über Oppenheimer streitet. Das fände ich mal spannend.
Okay, ich mag die Implikation, dass es so eine wahnsinnige Seite an mir gibt, die das nicht mag. Das ist, glaube ich, jetzt das, was ich da argumentativ bei dir erkenne. Nein, ich glaube aber, Christians Argumentation für sowas Experimentelles, das wäre schon reizvoll. Es gibt ja so eine ganz lange Hörspieltradition irgendwie bei so Sachen wie der BBC oder so, die viel mit so Klang- und Tonexperimenten gearbeitet haben. Und als ich jetzt bei der Diagonale bei diesem Podcast-Workshop war, haben wir einmal über einen Film ein Gespräch geführt, der ganz viel irgendwie halt in New York spielt und haben selber so ein bisschen den Grazer Straßenlärm und Straßenbahn irgendwie mit eingegliedert und ich fand das irgendwie beim Hören so eine ganz irrsinnige Atmosphäre, irgendwo auf so einer Bank unter einer Straßenlaterne zu sitzen dafür und man merkt dann erst, wie sehr ein Ort die Stimmung und damit irgendwie auch den Inhalt mitgestaltet und wie man sich so ein bisschen dem Film, der da besprochen wurde, angeglichen hat und das fand ich irgendwie schon auf jeden Fall eine Erinnerung, die mir mir so im Kopf bleiben wird. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel davon sich wirklich dann bei den Hörenden auch einstellt. Also wie sehr Atmosphäre vermittelt wird. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn ich irgendwie hier für Katz aus Thessaloniki berichtet habe zum Beispiel, dass man irgendwie auch so ein bisschen was von der Sonne, die gerade untergeht und irgendwie den Leuten, die am Wasser stehen und den vorbeifahrenden Schiffen irgendwie auch gespürt hat im Gespräch, ja.
Mhm, ja.
Das prägt das Sprechen. Ich würde aus Hörersicht sagen, ich persönlich bin da eher pragmatisch veranlagt und sage eiskalt, mich interessiert das überhaupt nicht, wo die Leute gerade sitzen.
Ach doch, beim Festival? Ach doch, hä? Ihr saßt doch auch immer da im Busch irgendwo in Venedig ist, und ich habe jedes Mal gelacht. Ich lache auch beim nächsten Mal noch wieder, wenn ihr sagt, wir sitzen in der Mülltonne. Diesmal sitzen wir drin.
Ja, aber es hat auch was Tristes irgendwie, was Trostloses, wenn man sich das nochmal vor Augen führt.
Es wäre toll, wenn man sein Zimmer beschreiben würde, wirklich in jedem Podcast. Ja, ich sitze in Leipzig an meinem ausfahrbaren Schreibtisch, ich stehe und
ich greife zu den Nutella-Keksen, die vor mir stehen.
Diese Nutella-Kekse sind ziemlich mittelmäßig, seien wir ehrlich.
Ich finde sie sehr gut.
Ja, du magst aber auch Oppenheimer.
Vielen Dank da draußen, wenn ihr schon seit 200 Folgen zuhört oder noch nicht so lange, also oder mir sogar noch viel länger die Treue haltet. Genau, wir machen weiter mit diesem Podcast und genau, schreibt uns auch gerne mal katzpodcast@yahoo.com oder im Discord oder sowas, welche formalen Experimente würdet ihr euch hier wünschen? Ich dachte, wir sollten mal so ein paar Filme aufholen, die so an Katz vielleicht ein bisschen vorbeigeglitten sind in den letzten Wochen und Monaten. Wir hatten das schon mal gemacht. Da waren es, glaube ich, 6 Filme oder so in einer Sendung. Diesmal sind es nur 3. Und zwar Monkey Man, Club Zero und All of Us Strangers. Vielleicht fangen wir mal an mit Monkey Man. Das ist das Langfilm-Regie-Debüt von Dev Patel. Und ich fand das ganz witzig, weil er so angesprochen wurde auf irgendeiner Pressetour damit. Ah ja, irgendwie, wie findest du eigentlich John Wick? Weil das ist ja so ein John Wick-mäßiger Film. Und dann meinte Dev Patel so, naja, also das ist jetzt nicht irgendwie Southeast Asian John Wick, sondern das ist natürlich inspiriert von ganz vielen Kung-Fu-Filmen und Hongkong-Filmen und allem möglichen, dies und das ist hier drin so. Und der fand das, also er hat es nett beantwortet, aber es wirkte fast, als würde das als Beleidigung ansehen, das so mit John Wick verglichen zu sehen. Als ich den Film dann gesehen habe, in dem ja John Wick vorkommt einmal, also es wird ja kurz zitiert tatsächlich, und dann so mit der Bildgestaltung, ihm im Anzug, der sich da so durchgekämpft durch die Gegend fightet, muss ich schon sagen, der Vergleich ist nicht ganz so weit hergeholt. Ne? Es geht um jemanden, der als Affe verkleidet in so einem illegalen Boxring kämpft, jemanden aus der indischen Unterschicht und der dann Rache sinnt. Seine Mutter wurde umgebracht von so einem Polizeikommandanten, der so ein Bordell besucht und da lässt er sich dann anstellen, um immer näher an den Rand zu kommen, bis er den schließlich in Reichweite hat und dann versucht ihn umzubringen, aber dann geht alles schief und dann, ja, gibt's so ein Katz-und-Maus-Spiel und viele an, ja, sagen wir mal John Wick, sagen wir mal The Raid, vielleicht so angelehnte Action-Szenen. Der Film war mir aufgefallen, weil Jordan Peele sich relativ spontan wohl dazu entschieden hatte, den zu produzieren, damit der auch in mehr Kinos gezeigt wird. 10 Millionen Dollar hat er nämlich nur gekostet und läuft jetzt sogar hier in Leipzig Ost. Ich war alleine aber in diesem Kino. Ich weiß nicht, wie es in euren Vorstellungen war. Janik, konntest du was mit Monkey Man anfangen?
Ich war auch in Leipzig Ost im Kino in diesem Film. Bei mir waren Leute da. Ich konnte auch etwas damit anfangen, wenn sich geprügelt wurde, so in der ersten Hälfte. Weil, also klar, diese Referenzen sind da, The Raid, John Wick, was auch immer da gerade so draußen rumschwirrt, auch die Brachialität, die Brutalität, die da reingebracht wird, also da hat man sich voll und ganz auf ein erwachsenes Publikum fokussiert, was ja auch mal wieder eine nette Abwechslung ist, wo jede Menge Family Entertainment in Hollywood und sonst wo produziert wird. Aber muss sagen, oder nein, erstmal zu dieser Action, was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass Monkey Man tatsächlich versucht, über das Medium selbst so eine Art von Gewalt zu kreieren. Also diese Art der Close-Ups, der schnellen Schnitte, der Schwenks, die da permanent kommen. Es hat eine wahnsinnig psychedelische, eine wahnsinnig performative Qualität. Also man denkt wirklich, dieser Film prügelt körperlich auf einen ein, wenn man das sieht. Das fand ich sehr interessant. Ich dachte auch, also es gibt da in der ersten Hälfte, da prügeln sie sich durch so ein Bordell und das hat mich fast so erinnert an diese Auftaktszene bei Irreversibel von Gaspar Noé. Also das hat eine ähnliche Art von audiovisueller Gewalt, die da aufgefahren wird, wie da mit Kamera und mit Kameratricks gearbeitet wird. aber fand ihn dann insgesamt doch recht aufgeblasen, muss ich sagen. Also dieser ganze Plot, der da drumherum gestrickt wird, der ist halt sehr stereotyp, sehr klischeehaft gedacht, sehr formelhaft zusammengebaut. Und ich hatte so den Eindruck, dass sich das ein bisschen sehr verliert in seinen Wechseln im Erzähltempo. Ich denke, eine gewisse Gradlinigkeit und eine Zuspitzung auf eine Konfrontation hätte dem besser getan, als sich nochmal zwischendrin auszubremsen und da diesen mythischen Männerkitsch-Film zu inszenieren, würde ich sagen.
Lukas, wie fandst du den?
Ja, ich würde mich, glaube ich, bei den negativen Aspekten, die Yannick ja schon auch benannt hat, am ehesten anschließen. Also man kann sagen, das ist der Versuch, das physisch zu übertreiben und Form eben gewalttätig einzusetzen. Man kann aber auch sagen, da werden Mätzchen eingesetzt. Das Ganze ist so ein bisschen manieriert. Da hat man irgendwie den Überschwang des Debütanten. Ich glaube, Regisseure, die das erste Mal hinter der Kamera stehen, gerade Schauspieler, die viel Erfahrung bereits haben bei großen Produktionen, die neigen dazu, dann sich zu sehr zu verlieben in die Macht ihrer Kamera, in die Bewegung und dann irgendwie auch ein bisschen einen Sinn für das, was sie eigentlich inszenieren wollen, zu verlieren. Und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel vor kurzem noch mal Dreadnought von Yuen Bo-Ping gesehen und dachte dann auch so, okay, es gibt einfach eine Tradition von Kampffilmen, die auch mit wenig Kameraarbeit einfach in der Art, wie sie choreografiert, in der Art, wie sie eben mit Körpern aktiv gegeneinander arbeitet, wahnsinnig viel schaffen. Und alles, was hier außenrum passiert, also diese etwas hilflosen Revolutionsgesten, dieses Gefühl, wir haben hier so dieses etwas offene Metaphern-Kino, das wir von Jordan Peele kennen, auch noch mal irgendwie eingegliedert, nur eben so seltsam in sich geschlossen, ein Versuch so ein bisschen mit der indischen Modi-Gegenwart auch irgendwie umzugehen oder vielleicht mit vergleichsweisen Strukturen. Also das hat alles nicht so richtig für mich funktioniert, dieser Verweis auf das Religiöse, diese Art von Traumabewältigung, die so aggressiv in die Bilder drängt, dass der Film zur Hälfte eigentlich aus Flashbacks besteht. Das hat mich schon sehr weit von dem weggebracht, was ich hier als den Kern des Ganzen verstanden habe. Und diese schon beschworenen Action-Szenen waren dann einfach sehr wenig für mich. Ich muss aber auch sagen, das habe ich oft, wenn man das Gefühl hat, der Kameramann ist eigentlich ein eigener Kämpfer, dass mich das so ein bisschen nervt. Also wenn ich an The Raid 2 denke, wo dann jeder Seitensprung auch mit einem Seitensprung des Kameramanns verwechselt wird, wo dann auch irgendwie so eine Athletik da reingebracht wird, wo Kameraführung eigentlich nur noch so eine Art Sport oder Hyperperformance ist, dann nervt mich das immer so ein bisschen. Also ich habe den gesehen und fand den nicht schlimm, aber ich habe da auch sehr wenig danach mit rausgenommen und fand das eine etwas leere, fast hohle Erfahrung. Und gerade wenn wir uns diese letzte Visualität angucken, wenn dann diese leuchtenden Strahlen alles auffüllen, dann merkt man, nein, er wollte doch nun sehr offenkundig John Wick sein und alles andere, was er an Vergleichen nennt, ist dann vielleicht so ein bisschen vorgeschoben, weil man ihn dabei ja erwischt hat, wie er abgeschrieben hat, und das mögen Schüler nicht so gern.
Ich finde, was John Wick halt groß übervorteilt hier ist, dass natürlich einerseits die Action irgendwie noch aufregender ist, noch komplexer ist. Okay, das ist jetzt ein Debütfilm für 10 Mille, da kann man das vielleicht sagen, das sei ihm verziehen. Aber was John Wick ja so genial macht, ist ja, dass der Film ja auch weiß, wir brauchen verschiedene Momente in so einem Film. Wir brauchen Momente, in denen sich Action aufbaut, in denen sie ausbricht und in denen sie sich dann immer wieder wiederholt und immer weiter übertreibt, wie bei so einem Comedy-Bit eigentlich. Aber wir müssen auch mal wieder so zur Ruhe kommen. Und bei John Wick ist ja das Interessante, dass wenn die dann zur Ruhe kommen und reden, reden die ja Müll die ganze Zeit. Also es ist ja eigentlich irrelevant, was da erzählt wird bei John Wick, aber es ist so aufgeladen, so verklausuliert, so sakralisiert auch, dass es irgendwie ein Spaß ist, dem dabei zuzusehen, wie führen sie jetzt das nächste Element ein, warum kennt John Wick jetzt wieder jemanden aus dieser Stadt und aus jener Stadt und wer ist das nochmal und warum ist das ein alter Freund und keine Ahnung. Mhm. Das ist einfach bei John Wick witzig, weil es absurd ist und der Film weiß es natürlich, aber weiß auch, dass er es nicht komplett ironisch spielen kann, sondern dass er es schon ernsthaft übertreiben muss. Das ist halt in diesem Film die ganze Zeit so eine, meines Erachtens nach auch, ja, wenn man sich hier für Transfrauen zum Beispiel einsetzt, wenn es hier um eine Unterschichtsgeschichte geht, so langweilige Geschichte, die hier erzählt werden muss, die so klar ist, die so transparent ist, also wo man wirklich weiß, ja, und gleich wird er wahrscheinlich den Revolver, den er jetzt vor 5 Minuten geholt hat, mit dem Hund, den er vor 10 Minuten trainiert hat, dann in dieses Gebäude da reinschmuggeln. Also die ganze Zeit sieht man es so und denkt sich so, ja, ich weiß schon, jetzt machen wir einen Zacken schneller so ungefähr. Dann fangen diese Action-Szenen an, die in Teilen recht beeindruckend sind, finde ich. Aber dann gibt es auch wieder genau Szenen, wo man sich dann wieder daran ausruht, nochmal zu erklären, warum das schlimm ist, seine Mutter zu verlieren und warum man auf Rache sind und wie schlimm das früher war, als die alle getötet wurden und so weiter und so fort. Und man denkt sich irgendwie so die ganze Zeit, für so einen flippigen, debütanten Actionfilm ist das zu viel erzählt, plus natürlich dieser Look, also auch wenn ich das nicht alles über einen Kampf stellen will, aber diese orange-blau-Netflix-Ästhetik, Neonfarben, so, also wir haben ja letzte Woche über La Chimera gesprochen, den habe ich dann im Anschluss zu Monkey Man gesehen und konnte richtig schwelgen in diesem Film, wo ich bei Monkey Man so das Gefühl habe, das ist visuell alles schon so auserzählt und figurativ auch alles so klar, wer da wer ist und der seltsame Priester, den wir am Anfang im Fernsehen sehen, dieser Sekten- oder dieser religiöse Führer wird wohl eher ein Sektenführer mit fiesen Machenschaften sein. Also wisst ihr, ich finde so ein Film, auch wenn das ein Actionfilm, es muss einem irgendwas geben, wo man so denkt, ah, wie ist das wohl? Oder was passiert denn wohl noch? Oder so. Das hat der Film, finde ich, halt überhaupt nicht. Ich finde aber auch nicht, wie ich manchmal gelesen habe, dass die Action so rein zerschnitten ist hier. Also das, was du gerade angesprochen hast, Lukas, mit dem Kameramann, der sich mitbewegt, so habe ich es eigentlich eher gesehen. Also, dass man quasi versucht, nicht dieses reine Plansequenzmäßige zu haben, wo wir wirklich jeden Schlag genau sehen können, aber auch nicht in so ein Schnittgewitter wie bei Bourne rückzufallen, sondern so eine Mischung zu machen irgendwie, dass wir versuchen, das schon per Kamerabewegung zu dynamisieren, obwohl wir sehen, dass die Leute tatsächlich die Moves gelernt haben. So. Also in Teilen ganz in Ordnung. Hat für dich Yannick Dev Patel hier so funktioniert? Ich fand ihn dann doch so ein bisschen zu rehäugig eigentlich und zu, du hast gesagt, es ist ein Film für Erwachsene. Das wirkte schon so ein bisschen auch wie ein Marvel-Film, finde ich, so in Teilen, wie da so die Handlung dargeboten wird und wie charakterisiert wird.
Also ja, ich meinte jetzt erwachsen nicht im Sinne von, dass ich das für einen sonderlich ausgereiften oder reifen Film halte, sondern einfach, dass man da sich getraut hat, einen Film mit einer sehr hohen Altersfreigabe zu machen, was ja anhand von reinen Äußerlichkeiten bewertet wird, wie wird da mit Körpern umgegangen und wie werden da Körper zerstört. Und da kann man nun dem Film weiß Gott nichts vorwerfen, dass er davon zu wenig unternehmen würde. Mich hat an Dev Patel gestört, nicht seine, wie er das spielt, das ist halt ein sehr, ja, trotzdem kontrolliertes, in sich gekehrtes Spiel, das sehr über diese Körperlichkeit funktioniert, aber mich hat eher seine Figur als solche gestört, also einerseits, ich fand es in der ersten Hälfte noch spannend, wenn es darum geht, er schleust sich da so in gewisse Strukturen ein, wo so bestimmte Ausbeutungsverhältnisse herrschen, die der Film halt sehr, sehr simpel auf gewisse Eindrücke runterbricht und dass man sich darüber ein Stück weit nach oben arbeitet, um so in die versinnbildlichte Chefetage quasi vorzudringen. Das fand ich noch interessant, aber wenn es dann in der zweiten Hälfte zu so einer, ja, fast schon Erlöser-Fantasie wieder wird und er erfährt dann im Prügeltraining und ein bisschen meditieren und zurückkehren zu den Ahnen. Das ist dann so ein religiöser Kitsch, der dann mit reingebracht wird. Da erfährt er dann die große Erleuchtung und wird dann zu dieser Kampfmaschine, die dann für das Gute in den Kampf zieht und die bösen Herrscher gestalten, da stürzt. Das ist halt so. Das andere,
es muss der Mann auch für die Frauen richten, irgendwie in dem Film. Ja. Das fand ich auch so ein bisschen seltsam eigentlich, dass man versucht, das noch so anzufüttern mit Hintergründen, die aber man vielleicht auch in den Action-Szenen noch. Doch, na gut, nee, doch, es gibt dann eine spätere Kampfszene, die das versucht dann noch irgendwie unterzubringen. Ja.
Ja, und wir haben jetzt sowas wie Dune 2 im Kino, was auf eine etwas kritischere Weise mit solchen Narrativen umgeht. Auch ich würde jetzt schon Wick 4, weil wir schon Wick genannt hatten, würde ich da auch dazu zählen. Also wo eine gewisse Art von Revisionismus stattfindet, wie man mit diesen Heldenfiguren umgehen kann. Schon Wick, der dann sich eigentlich nur noch von Höllenkreis zu Höllenkreis in diesem Dante-Szenario prügelt, um endlich sterben zu können. Und das ist halt jetzt so die klassische Form des alten Macho-Kinos eigentlich fast schon. Nur, dass man das jetzt in einem anderen kulturellen Kontext nochmal sieht und diesen mythischen Ballast und diesen religiösen Ballast dann noch mit reinstopft.
Also ich finde Figur, ehrlich gesagt, für das, was Dev Patel hier entwirft, vielleicht auch ein bisschen hochgestochen. Also es ist halt eine Funktionsstelle. Wir wissen natürlich, im Action-Kino brauchen wir nicht immer zwangsläufig eine ausgeführte Figur, sondern es darf auch gerne Ikonografie, auch so ein Katalysator für bestimmte Entwicklungen sein. Jemanden, der so eine Art Blitzableiter dafür, dass eben ist, was passiert, wie wir gerade bei John Wick auch geredet haben. Das ist ja nun auch niemand, über den wir jetzt psychologisch wahnsinnig viel erfahren. Aber ich habe das Gefühl, der Film ist zu sehr bemüht, ihn eben damit aufzuladen. Er hat permanent eben diese Rückbezüge und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas davon hängen bleibt. Und wenn er eigentlich im Kern doch auf diese Mythenstruktur will, wenn er vom Affengott erzählen will, wenn er eigentlich Dragon Ball nochmal auspacken will oder sowas, dann ist er vielleicht dafür irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich muss aber sagen, sagen, dieser Verweis auf die Hijra, also diese Transgender, Intersex, Eunuch People, wie das irgendwie an verschiedenen Stellen benannt wird, dann hat er zumindest irgendwie eine interessante Spezifizität. Ich würde sagen, politisch ist er dann letztlich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen verwirrt, wie das Rachegeschichten oft sind. Ich glaube, Rachegeschichten haben es an sich, dass sie schwer mit tatsächlichen politischen Prozessen zu versöhnen sind und immer irgendwo auf dem Mittelweg stehen bleiben und immer so ein bisschen inkohärent geraten. Das passiert hier auch, aber man kann nicht sagen, dass er es nicht probiert. Ich glaube, hätte Dev Patel irgendwie ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Charme, ein bisschen mehr so einen Charakter, an dem man irgendwas aufhängen kann, der irgendwie auch so ein Träger werden kann für diese Entwicklung, dann wäre das noch mal ein bisschen mehr geglückt. Ich glaube, was irgendwie ich mag, ist, dass der Film so was Unruhiges hat gerade am Anfang. Also, dass diese Kameraarbeit zumindest irgendwie dazu führt, dass man so ein bisschen so nicht die Action-Szenen unbedingt braucht. Die Action-Szenen finde ich nicht so wahnsinnig gut, sondern dass so eine Grundenergie übertragen wird. Und ich glaube, das ist eben vielleicht auch das, was Yannick vorhin angesprochen hat, mit irgendwie dieser Art zu schneiden und mit dieser Art von Bewegung, weil die Kamera stürzt sich dann ja auch manchmal so von ganz hoch von der Decke so runter und sowas. Und ja, ich finde, ein bisschen was davon überträgt sich. Also ich verstehe auf jeden Fall diesen Verweis auf jemanden wie Gaspar Noé, aber das ist natürlich auch eine Art zu inszenieren. Wir haben es an Gaspar Noé gesehen, die sich relativ schnell erschöpft. Er hat ja selbst auch irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht 50 Mal einfach die Kamera im Kreis drehen und immer wieder hoffen, dass was Neues passiert.
Ja, aber ganz cool, das als ersten Film, als ersten Langfilm zu sagen, ich mache jetzt so einen Actionkracher irgendwie. Man hätte ja auch was ganz anderes hier machen können. Also mal schauen, was Dev Patel noch so macht. An dieser Stelle nur kurz der Hinweis, dass Cuts natürlich seit 200 Folgen nur durch eure fantastische Unterstützung funktioniert. Und falls ihr Cuts aber noch nicht unterstützt, dann schaut doch gerne mal nach auf steadyhq.com/cuts. Kommt mit auf die Party, kommt rein in den Club. Jeden Monat besprechen wir Gesamtwerke großer Regisseure, Regisseurinnen oder auch mal Genres in mehrstündigen Specials. Und ihr könnt die hören, wenn ihr dann Abo abschließt. steadyhq.com/cuts ist die Adresse. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt geht's weiter. Ja, ein Film ist auch neulich erschienen. Ich hatte den schon so ein bisschen von den Festivals auf dem Schirm. Club Zero von Jessica Hausner. Das ist ein Film, in dem es um so eine Elite-Schule geht. Und eine neue Lehrerin, eine Ernährungsberaterin kommt an diese Schule. Und Schülerinnen und Schüler sind in so einer Art AG, Conscious Eating. Darum geht's da. Und die sind aus unterschiedlichen Gründen da. Also manche wollen irgendwie besser aussehen. Andere wollen der Umwelt was Gutes tun. Andere kümmern sich selber so um ihren Körper. Einer aus einem ärmeren Milieu ist da, weil er die Punkte einfach braucht, um an dieser Schule zu bleiben, für sein Stipendium, glaube ich. Und diese Lehrerin, gespielt von Mia Wasikowska, die ja führt irgendwas im Schilde, merken wir, und sie trichtert diesen Kindern ein, dass sie immer weniger essen sollen und vor allem so, das kennen wir ja auch, so Achtsamkeitsübungen, wo man irgendwie eine Rosine 2 Minuten lang lutschen soll. Die setzen sich vor ihren Teller, schneiden ein ganz kleines Stück ab und atmen dann ein und aus und versuchen das so zu zelebrieren, bis dann irgendwann die Idee im Raum steht, gar nichts mehr zu essen, denn Menschen müssen ja eigentlich überhaupt nichts mehr essen. Yannick, wie fandst du das?
Ich finde, der Film hat eine recht interessante Bildsprache. Also das ist ein Werk, das seinen Planspielcharakter zu keiner Sekunde verleugnet, sondern den ganz offensiv ausstellt. Also das ist ein wahnsinnig kalter Film, der eine extrem hässliche Ästhetik hat. Also man kann hier Kinderzimmer nicht von Krankenhauszimmern unterscheiden. Alles ist super dekorativ in Szene gesetzt. Das Spielzeug im Kinderzimmer hat auch eher so einen dekorativen Aspekt. Nichts davon scheint irgendeinen Gebrauch im Alltag zu haben. Also sie stößt uns regelrecht ab von dieser Oberflächlichkeit der Welt. Das finde ich interessant. Auch die Kameraperspektiven, die sie wählt, die sich teilweise so in Ecken unter die Zimmerdecke zurückziehen und so von oben drauf schauen, wie mit einer Überwachungsästhetik. Also sie zeigt uns, dass wir da genau hinschauen sollen, dass wir da grübeln sollen, was wir da gerade sehen. Aber das, was wir dann da sehen, fand ich doch eher zwiespältig, weil ich mir denke, ich finde beide Ebenen interessant, die sie aufmacht. Also die eine Ebene ist, genau die Frage zu stellen, wie essen wir, was ist am Essen ideologisch, was ist da reiner Konsumrausch, was davon brauchen wir, wie kann man über Essverhalten gewisse Dinge in der Welt vielleicht verbessern. Das ist eine lohnenswerte Diskussion sicherlich, bei der sie ja auch nicht alleine ist. Auf der anderen Seite nutzt sie das aber, um so eine warnende Parabel auf Massenverführung zu erzählen. Sie spiegelt das gleich am Anfang in der Bildsprache, wenn also so kleinere Grüppchen von so kleinere Stuhlkreise weggeräumt werden und zu dem großen Stuhlkreis zusammengeführt werden. Also dieser Meinungskorridor, der sich dann im Laufe des Films auch immer weiter verengt. Und ich denke, dass sich beide Ebenen im Laufe des Films sehr in die Quere kommen, weil diese diskursive Ebene über den Erzählgegenstand, über die Ernährung, die kommt mir irgendwann zu kurz und die ist mir zu schnell als so eine Art Horrorkino, sehr groteskes Horrorkino dann noch abgestempelt, wo ich mir denke, was willst du denn jetzt von mir? Also soll ich mir ernsthaft darüber Gedanken machen oder nicht? Weil ich denke, das ist die Ebene, über die man wesentlich kontroverse diskutieren kann, als über diese Art der Massenverführung und schaut hier, die großen Öko-Weltverbesserer sind in Wirklichkeit so komische Taschenspieler, die eure Kinder verführen und die so einen Generationenbruch herbeiführen. Das ist eine Ebene, die ich nicht sonderlich interessant finde und wie beides aufeinander clasht, fand ich eher schwierig.
Lukas, kannst du was damit anfangen? Und mit Jessica Hausner an sich?
Mit Jessica Hausner eigentlich an sich schon sehr. Also gerade Hotel zum Beispiel finde ich einen ganz bemerkenswerten Film. Ich habe nur das Gefühl, der Einstieg in diesen internationalen Markt für die internationalen Festivals hat ihr dann letztlich nicht gut getan. Irgendwie fühlen sich diese Filme so unspezifisch, so leer an. Bei diesem Film gerade dachte ich, es ist irgendwie ein halber Film, so ein unfertiger Film, der ironischerweise so ein bisschen wenig Fleisch auf den Rippen hat. Man hat einfach das Gefühl, ja, es gibt da draußen in der Welt so eine linksliberale Konsumkritik und der wird jetzt so eine Verzichtskritik gegenübergestellt. Wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig viel Texte über Verzicht als kulturkämpferisches Element, irgendwie die hohe Kunst des Verzichts, die kleine Philosophie der Selbstbeschränkung oder sowas. Also, wenn man irgendwie bei Amazon das mal sucht, findet man
das
wahnsinnig...
Das Radikalste ist nicht hinzugehen, hat Nico Pech immer gesagt.
Ja, so oder irgendwie Ottfried genau, Ottfried Höffle oder Jon von Düffel, der da in demselben Buch zitiert wird mit in der Askese der Zukunft, die aus keiner Religion kommt und keinem System dient, geht es nicht ums Verzichten, es geht darum zu erkennen, wie wenig ich brauche. Und das kann man alles irgendwie thematisieren, aber ich finde, sie findet dort einfach sehr wenig. Sie hat irgendwie da ihr Szenario, ihr Planspiel und wenn ich dann nachher ihre Versuchsunterlagen anschaue, wenn ich mir dann angucke, was da als Ergebnis rauskommt, dann ist das schon eine ganze Menge Film für so eine halbe Pointe irgendwie. Also am Ende wird dann nochmal Da Vincis Abendmahl reinszeniert und dann dachte ich daran, ja gut, aber Jesus, wer denkt an die Speisung der 5000, hätte das irgendwie alles eleganter lösen können und konnte Essen vervielfältigen. Das ist ja nun hier ein Szenario, das das Ganze nicht einbinden kann und ich würde Yannick schon recht geben, diese Art hier, das Totalitäre vielleicht solcher Denksysteme irgendwie anzukreiden, das ist irgendwie sehr kurz gedacht, das ist irgendwie sehr simpel, das hat für mich schon so eine seltsame reaktionäre Dimension. Also ich verstehe ja, dass einem da mancher Enthaltsamkeitsprediger ein bisschen auf die Nerven geht, aber man muss auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Genauso wie ich manchmal das Gefühl habe, in der Angst vor Verschwörungstheoretikern entledigt man sich manchmal auch einfach Stimmen, die sagen, hey, das und das funktioniert nicht. Und ich finde, das ist auch in diesem Film so ein bisschen angelegt. Also diese Rattenfänger von Hameln-Metapher, ich finde, die führt ja auch visuell nirgendwo hin. Und dann bleibt letztlich vor allen Dingen irgendwie so eine ästhetische Oberfläche, so eine kalte leere Reichenwelt, diese Architektur von Arne Jacobsen, so Modernismus, der ja nun ehrlich gesagt im Kino schon auch oft genug kritisiert worden ist. Also wie oft sind wir schon durch Sichtbeton und Glaswände irgendwie durchgeführt worden mit dem visuellen Impetus? Ja, das müsst ihr jetzt alles ganz furchtbar finden. Und so habe ich dann nachher irgendwie von der Stimmung das Gefühl gehabt, es gibt so einen Grundmodus des europäischen Arthouse-Kinos auf Distanz zu gehen, der mich irgendwie langweilt. So irgendwo zwischen Yorgos Lanthimos, Ruben Östlund und vielleicht so Stücken von Yasmina Reza oder sowas. Und da bin ich dann auch bei rausgekommen. Also ich konnte damit sehr wenig anfangen. Auch wenn ich glaube, dass er interessante Themen gefunden hat, mit denen er dann aber eben leider sehr wenig macht.
Hui! Ich fand den gar nicht so schlecht, weil er so, so brachial eindimensional ist und weil ich glaube, dass ich die Erfahrung, den im Kino zu schauen, ohne Snacks tatsächlich so immer weiter einschleift, während man das sieht. Also du hast gesagt, wenig Fleisch an den Rippen und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass man sagt, ja, die essen jetzt halt nichts mehr und die haben ideologische Gründe dafür, das zu tun. Und der Film geht immer weiter und immer weiter. Und während man den schaut, kriegt man irgendwann Hunger. Also weil man irgendwie so denkt, das ist ja furchtbar, was da passiert. Und das entbreitet tatsächlich so einen seltsamen, faszinierenden Horror, finde ich, indem man sich fragt, okay, was passiert denn jetzt? Okay, schon wieder ist jemand was nicht. Okay, sie glauben da immer noch dran. Okay, jetzt haben sie noch irgendjemanden in ihr Lager geholt. Es ist so stumpf irgendwie die ganze Zeit. Und trotzdem ist das ja, wie du meintest, Yannick, ein total relevantes Thema. Und auch diese Idee, dass Kinder irgendwas entscheiden oder so Jugendliche und die Eltern nicht so richtig da mehr herankommen, ist schon was ich auch nachvollziehen konnte, so aus meiner eigenen Kindheit. Ich hatte auch irgendwelche Freunde, die dann so meinten, naja, eigentlich muss man nur so und so viele Kalorien essen oder an irgendwelche magischen Geschichten geglaubt haben damals. Das war die große Zeit des Veganismus, wo ich dann auch vegan geworden bin. Da spukten dann auch noch irgendwelche anderen Geschichten irgendwie so rum. Also ich finde den nur als so Effektfilm, bei dem man sich die ganze Zeit fragt, was kommt denn jetzt noch? Und da kommt eigentlich irgendwie nichts mehr so richtig. Und der dieses Thema uns einbläuen will, irgendwie ganz interessant, weil das Thema tatsächlich ja auch interessant ist, ne? Also diese Sache, dass wir komischerweise ja so hyper aufgeklärt angeblich sind und wir wissen, was sind so die Inhaltsstoffe und dies und das, aber es hat sich in einen absoluten so Magersuchtswahn irgendwie reingesteigert mittlerweile, der ja echt krass ist, ja, also an so bestimmten ästhetischen Kategorien, da können wir nicht nur nicht loslassen, sondern die werden irgendwie immer krasser, hat man das Gefühl, wenn man sich so die Stars der jungen Generation anschaut und die noch vielleicht vergleicht mit welchen, die wir hatten. So, also irgendwie ist da so eine selbstverstärkende Logik dieses Schlankheitswahns, dieses perfekt aussehen Wollens, was dann hier so in den Tod irgendwann ja fast mündet. Ich hätte, glaube ich, nur ganz gut gefunden, wenn der Film es irgendwann affirmiert. Also der endet ja dann
genau,
damit
das
so, dass,
sagen.
Dass die dann da irgendwo so dann so stehen und keine Ahnung was. Aber ich glaube, ich hätte genau den Film irgendwie radikaler gefunden, wenn zwei Sachen wären. Wenn erstens der nicht so satirisch wäre. Ich finde, es kommt immer noch so eine satirische Ebene so mit durch. Das soll irgendwie auch so ein bisschen lustig sein und so. Ich finde, dazu gehört auch diese Ausstattung, wie die aussehen, also dieses Comichafte irgendwie auch in den Klamotten und so, diese starken Farben so ein bisschen führt dazu. Und das andere ist, es wäre irgendwie interessant gewesen, wenn die wirklich so Übermenschen geworden wären, wenn die wirklich irgendwann so tatsächlich in die nächste Bewusstseinsebene aufgestiegen wären oder sowas, wenn der Film tatsächlich, dann wäre er, glaube ich, noch ein stärkerer Tritt so in die Magengrube gewesen. Ich fand den nicht, ne, super unterhaltsam oder so, ich fand den nicht mega intelligent, aber ich fand den so als Erfahrung trotzdem irgendwie bemerkenswert, aber nicht radikal genug.
Es muss ja auch nicht der Debattierclub werden, aber ich finde, man sollte schon die stärkste Version eines Arguments widerlegen. Und genau das, was du sagen wolltest, was du gerade gesagt hast, wollte ich auch zum Ausdruck bringen mit diesem Yasmina Reza-Bezug irgendwie. Dieses Satirische, finde ich, ist so total zahnlos, weil es ja irgendwie etwas ist, das man vielleicht sogar nicht mal irgendwie jeder spürt, sondern was so die Basisreaktion auf all diese predigenden Leute, auf all diese Figuren, die jetzt medial dann aufgetaucht sind. Also die naheliegendste Reaktion ist halt zum einen sowas, ja, aber die sind ja auch nicht heilig und alle so toll. Und die andere wäre eben so, ja, okay, das ist aber so komisch und sektenartig. Und das haben, glaube ich, alle Gruppierungen, die irgendeine Form von Verzicht predigen, schon in den Kopf geworfen bekommen. Und ich glaube schon, wären die hier rational, wären sie fair und wären sie trotzdem irgendwie gruselig, dann wäre das viel spannender. Also allein auch, dass dann nachher dieser monetäre Zwang, also dass der arme Schüler, der so ein bisschen Außenstand, Ben, dessen Mutter ihn immer bekocht und so, der auch klar irgendwie aus einer anderen Klasse zu stammen scheint, wenn der nicht irgendwie erpresst werden müsste, sondern wenn man irgendwie merkt, da ist nicht unbedingt was Böses, was Grausames, sondern irgendwie eine Sogkraft. Weil das ist ja, was du beschreibst, eine Sogkraft, ein Automatismus, nicht aber irgendwie so ein permanentes Forcieren und ein Zwang. Ich glaube, das wäre der bessere Horrorfilm gewesen.
Ja, und dieses Abendmahl, was du vorhin erwähnt hast, das ist halt, das bleibt dann auch so ein bisschen eine Behauptung, weil einerseits, ihr lässt es dann so super lange stehen, wie sich da alle anschweigen und da sitzen, wo man also suggeriert bekommt, das setzt jetzt plötzlich zum ersten Mal vielleicht ein echter Reflexionsprozess ein, auch diese Elterngeneration, wie sie sich zuvor verhalten hat, wie man zu dem Thema eigentlich stehen soll, aber das wurde durch die Position zuvor, dass sie da gezeigt hat, wenn sie es vielleicht noch nicht zahnlos genug zeigt, wie ihr argumentieren wollt, dass das nicht so ganz aufgeht und dass sie das also nicht weit genug gegangen ist, wobei ich aber auch wie Christian den ein Stück weit in Schutz nehmen wollen würde. Ich fand den schon auch faszinierend zu gucken und ich denke auch gerade das letzte Viertel des Films ist sehr spannend, auch wenn sie uns diese diese Flucht in Frage stellt, einen Rückzug in eine Kunstwelt, auch visuell zeigt, das sind so Momente, wo ich plötzlich wieder da saß und dachte, okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, und ich finde es irgendwie spannend, was sie dann nochmal für eine Ebene von Unzuverlässigkeit in ihrem Erzählen sucht, aber ja, die Probleme haben wir benannt. Ich denke, die Argumentation des Films geht einfach nicht so ganz auf bis zu diesem Punkt.
Okay, müssen wir noch was zu dem sagen? Nein. So.
Zero Club, Zero Punkte.
Zero Qua.
Zero Point,
Club ja. Zero, ja, das ist doch eigentlich Deutschland beim ESC. Eyo, Oliver Stranger ist ein Film von Andrew Hay. Und die Hauptrolle spielt hier Andrew Scott, der schreibt Drehbücher für so Film und Fernsehen, ist homosexuell und lebt in einem, ja, so einem Apartment-Hochhaus, das so ein bisschen ein seltsamer Ort ist, in London, und er lernt da einen Mann kennen, der gespielt wird von Paul Mescal, der gerade vom Feiern kommt und nochmal irgendwie mit ihm reden will, und dann weist er den so ein bisschen ab, aber später gibt es so eine kleine Liebesgeschichte, die sich irgendwie entwickelt. Die sprechen so, ja, über ihre queere Identität, über Traumata auch aus ihrer Kindheit und so weiter. Und was aber auch passiert, ist, dass Adam, die Andrew-Scott-Figur, seine Eltern nochmal trifft. In so einer magisch-realistischen Erzählung sehen wir, wie er zu ihnen nach Hause kommt und sie dann, er war closeted quasi sein Leben, zumindest noch, als seine Eltern noch gelebt haben, die recht früh verstorben sind, und mit denen dann nochmal versucht, so ein Coming-out durchzuspielen. Die werden gespielt von Jamie Bell und Claire Foy, und die reagieren eben ja ganz unterschiedlich darauf, können das nicht so richtig verstehen, und der arbeitet sich dann quasi auf der einen Seite so an den beiden ab und ist aber gleich alt wie sie. Ich finde das irgendwie interessant, dass wir mit Petite Maman und mit, na gut, da ist ja auch so ein Film, ne, wo man so diese, also in der Gleichaltrigkeit mit seiner Mutter spricht, ne, der Sinisiyama-Film. Wir hatten aber auch bei After Sun, dem anderen großen Paul Mescal-Film, auch diese Idee, dass man sich nochmal in seinen 30ern hineinversetzt in seinen eigenen Vater in seinen 30ern. Also es scheint irgendwie so eine Idee zu sein, die bei Millennials gerade rumgesponnen wird. Und dann, ja, werden diese beiden Ebenen irgendwie immer weiter eskaliert, und am Ende gibt es dann auch noch einen großen Twist. Janik, was hältst du von diesem Film?
Ich finde, das ist ein sehr ergreifendes Melodram im wahrsten Sinne. Also dieses, wenn man das, Linda Williams hat sehr viel geschrieben über das Melodram als Körpergenre. Es gibt den Aufsatz Körpergenre und Exzess heißt der, wo sie den Horrorfilm, den Porno und das Melodram beschreibt und in gewissen Merkmalen ausmacht. Ich denke, das ist eine sehr gute und erhellende Lektüre, um diesem Film zu begegnen. Also diese Erzählhaltung des zu spät, den Modus des zu spät, den setzt dieser Film um. Also alles ist vom Abschied her gedacht, obwohl man nochmal die Gelegenheit bekommt, mit Toten in Kontakt zu sein, gewisse Dinge aufzuarbeiten, die man früher vielleicht nicht verarbeiten, die man nicht zur Sprache bringen konnte, während alles trotzdem wieder auf so ein Vergehen, auf so eine Hoffnungslosigkeit zusteuert. Und ich denke, dass es nicht nur für queere Personen jedweder Art sehr anknüpfungsfähig, was da gezeigt wird, sondern generell, also diese Frage von, was haben Eltern in der Kindheit falsch gemacht und wo hatte man nie den Mumm und die Kraft, vielleicht da auf einen Konfrontationskurs zu gehen, das sind so Erzählmuster, die mich sonst normalerweise sehr abschrecken, wenn es nur um so weinerliche Familienbespiegelungen geht, aber ich denke, der Film hat das auf eine sehr feinfühlige, auf eine sehr komplexe Art und Weise ausgebreitet, und ich denke, das als eine Spukgeschichte, als eine Geister-Gespenster-Geschichte aufzubereiten, ist ein sehr spannender Schachzug, um dieses Wandeln zwischen allen Schranken zu visualisieren, und ich denke, das ist so ein, also überhaupt auch queer sein mit gewissen Attributen als eine Form von gespenstischem Zustand darzustellen, ein Zeitalter, wo alles liberal sein soll und trotzdem spuken diese ganzen Ressentiments umher, man hat diese Stigmata im Zuge der AIDS-Krise, die dann noch umherspuken, die dann im Dialog verhandelt werden, wenn das Outing gegenüber der Mutter passiert, also das finde ich einfach sehr klug zusammengebracht. Ich denke, man kann es auch gut als eine Tristan und Isolde-Adaption lesen, wenn ich mal so dem Ende entgegennicke, das der Film wählt, wo man auch im ersten Moment sehr stark auf Abwehrhaltung gehen kann und sagen, ja, das ist ja Kitsch, und dann hat er dann noch mal die Frankie Goes to Hollywood-Ballade, wo er das Musikvideo auch visuell explizit nochmal zitiert, aber nein, ich denke, da passiert mehr als das bloße Zitat, wie erwähnt. Ich denke, das ist auch sehr stark von so einem hoffnungslosen Tristan und Isolde Erzählgestus her gedacht, dass in dieser Welt nichts mehr zu holen ist, und dann strebt man in sowas Transzendentes, was schon vorher die ganze Zeit angelehnt ist, auch visuell gespiegelt, wie da Figuren Konturen verlieren, sich in Spiegelungen duplizieren, was Gestaltloses, was Körperloses bekommen. Also ich war von diesem Film sehr angetan, sehr ergriffen, und das war eine beeindruckende Kinoerfahrung, wenn man da auch mit anderen Leuten reingeht und der ganze Kinosaal schluchzt und man geht raus und hat sich gar nichts mehr zu sagen, weil alle erstmal total in sich gekehrt sind. Also das zeigt wieder, dass man manche Filme doch lieber alleine sieht.
Das hat für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich glaube aber, ich habe den Film auch nicht ganz verstanden. Das habe ich nicht so oft, dass ich so also, dass ich Sachen in Filmen nicht verstehe, habe ich vielleicht schon oft, aber dass ich so klare Plotpoints nicht ganz deuten kann, wie die jetzt gemeint sind eigentlich. Und eine Sache, die ich nicht ganz durchdrungen habe und die mich am Anfang verwirrt hat, ist, er schreibt ja dieses Drehbuch. Und es soll ja ein Drehbuch sein über seine Kindheit. Und dann sitzt er am Laptop, schreibt es und guckt aus dem Fenster. Und dann sitzt er in dieser Bahn. Das ist dann der nächste Schnitt. Und dann fährt er in seinen alten Heimatort, dann sieht er seinen Vater, dann gibt es so eine, die man vielleicht auch nochmal anspringen könnte, so eine homosexuelle Ebene auch mit dem eigenen Vater, dass es erst so wirkt, als wäre das so ein Cruising-Spot da, an dem er ist. Und ich hatte, meine Interpretation war, während ich das gucke, ob der Bildsprache, er schreibt das gerade. Also er schreibt gerade, wie es wäre, seinen Eltern zu begegnen. Das ist die Geschichte, die er schreibt. Also das ist von ihm jetzt fingiert. Will der Film das so erzählen? Weil später, wenn es sich als größere Geistergeschichte entpuppt, hatte ich dann das Gefühl, nee, das war eine zufällige Abfolge von Bildern. Es soll nicht von ihm geschrieben sein, sondern es soll ihm tatsächlich zustoßen und er glaubt daran. Das war so ein logischer Kniff, den ich nicht ganz verstanden habe, Lukas. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
Ich würde sagen, dieser Film gefällt sich sehr daran, bestehende Ambiguitätslust zu bedienen. Er schaltet irgendwann in den Modus, wo er immer wieder seine eigene Erzähllogik aufbricht, wo alles auch ein Ketaminrausch sein könnte, wo alles halluzinatorische Dimensionen bekommt. Und ich glaube, das stört mich schon sehr. Also ich habe das Gefühl, der Film sollte vielleicht dieses große Melodrama sein. Also Tristan und Isolde finde ich sehr hoch angesetzt. Ich finde, es fühlt sich alles ziemlich trist an und ich denke mir, Isolde gehen, aber letztlich dachte ich, wow, ist das hier luftleer? Ist das hier oft verloren in der Abstraktion der Mechanik? Also ich dachte die ganze Zeit, ich möchte all diese großen Emotionen irgendwie empfinden, aber dann ist da Emilie Levinas Farouche und blubbert und plärrt vom Soundtrack in ganz scheußlicher Musik und alles ist in so Blautönen aufgelöst und dann ist da Andrew Scott, den ich wirklich schlimm finde als Schauspieler, und er hält sich hier ein bisschen zurück, aber er hält halt permanent seine etwas tränigen, wässrigen Augen in die Kamera und es ist alles nicht so richtig bei mir angekommen. Diese ganze Konstruktion hat total spannende Elemente. Also klar, es ist ein Film über die Einsamkeit von Queerness, vielleicht auch so eine universelle Einsamkeit. Wir haben verschiedene Generationen Konflikte, Eltern und Kinder, Gen Z und Gen X Queers. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz schön erzählt, dass man da manchmal merkt, so bestimmte Rezeptionsmuster, bestimmte Blicke auf die Welt, die bekommt man einfach nicht auf der Haut. Da sind 20 Jahre, die unsere Figuren trennen, und diese Sozialisation ist auch etwas, das zwischen ihnen steht. Aber all diese Geisterebenen wirkten dann für mich doch nachher sehr mechanisch, und ich mochte irgendwie die Mechanik manchmal. Also es gibt irgendwie in so Drehbuchratgebern immer diesen Teil, wo man sagt, ja okay, und dann spielt man, dann hat man sich seine Wiese aufgebaut und darf das einlösen, darf das nutzen, was versprochen würde. Und diese Teile, wo er auf die Eltern trifft, wo man vorsichtig abtastet und abgleicht und irgendwie so ein bisschen zueinander findet, wo man auch irgendwie die Zukunft in die Vergangenheit so gegeneinander ausspielt und das Wissen über sie, dann ist das schon sehr schön, und es ist auch irgendwie an vielen Stellen, ehrlich gesagt, schön gespielt tatsächlich, und man merkt auch irgendwie, wie tief sitzen manche Vorurteile, eigentlich gar nicht so tief, wie viel tief sitzen andere, naja, als wären sie eingraviert, als wären sie tätowiert irgendwie in die Stirn oder so, aber gerade mit der zweiten Hälfte, die stärker zum Horror, zur Mechanik, zum Verwirre- und Vexierspiel will, habe ich einfach massive Probleme. Und auch dieses Hotel, das ja irgendwie im Roman von Taichi Yamada noch viel mehr so eine Zwischenwelt irgendwie ist, habe ich hier in der Inszenierung meine Probleme, weil sie irgendwie so ein bisschen den Wert Kraft verliert. Also ich habe beim ersten Mal, bin ich damit rausgegangen mit meiner eigenen Interpretation, die ich schöner fand als alles, was wirklich passiert ist, weil ich dachte, wir haben hier so eine Art Mythenort, an dem die verlorenen Seelen der Welt so zusammengeführt werden, um eine Begleitung für die Ewigkeit nach dem Leben im Verlorensein irgendwie angeboten bekommen. Aber was dann tatsächlich gemacht wird, ist ja eigentlich irgendwie viel trivialer und ehrlich gesagt auch so ein bisschen doof einfach. Also ich mag das einfach überhaupt nicht, was da irgendwie dann als Möglichkeit zu den großen Emotionen zu kommen aufgebaut wird, weil es irgendwie mit der Arbeit, mit den Bemühungen, die vorher stattfinden, so wenig zu tun hat. Also da, finde ich, verspricht die erste Hälfte sehr viel, die in der zweiten nicht eingelöst wird. Was in der zweiten nicht eingelöst wird.
Ich fand das so ein bisschen fast niederträchtig, was dann passiert. Also, dass auf einmal so gesagt wird, ah ja, und das nehmen wir dir jetzt auch noch, so ungefähr. Und da, ich fand, da hat man diese Figur so unnötigerweise gequält mit so einem seltsamen Twist, den das nicht so richtig gebraucht hat. Also, ich war auch so ein bisschen verwirrt von diesem Ende. Yannick, wie hast du das gesehen?
Na, wie ich das Ende sehe, habe ich ja schon gesagt. Also ich sehe da nicht. Natürlich ist es niederträchtig in dem Sinne, dass da eine weitere Form von Verletzung, seelischer Versehrung herbeigeführt wird, die es vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte, aber sie ist nun mal da drin, er hat sich dafür entschieden und ich kann gut mit dieser Form des einerseits des Erlebens des weiteren Schreckens leben, andererseits, dass man sich darüber auch wieder in so eine Form von vorsichtiger Utopie und trotzdem so einer Form von romantischer Sehnsucht, Fantasie reinträumt, damit kann ich gut leben, dass er mich damit entlässt. Und ich denke auch, es ist das wesentlich spannendere Ende als der Roman. Ich denke sowieso, dass diese Filmversion dieses Stoffs wesentlich spannender ist als die von Taichi Yamada. Also wo es ja tatsächlich auch so einen ganz eigenartigen Subtext hat, so du musst dich von dieser Geisterwelt lösen, damit du wieder produktiv arbeiten kannst und wieder zurück in den Alltag kehren kannst. Und dann wird diese Geisterebene so völlig verteufelt auch zum Schluss und als sowas total hässlich, dämonisches, ekelhaftes auch dargestellt. Also ich denke, da hat Andrew Hay schon die wesentlich komplexere Version geschaffen, die wesentlich feinfühligere Version allein, dass es das halt so radikal an sich reißt und das als queere Geschichte gelesen hat, was ganz neue Bedeutungsfelder öffnet im Umgang mit diesen Motiven. Okay. Genau, die ist heterosexuell.
Genau, Es geht da um eine verlorene Liebe am Anfang direkt, die sich so, oder eigentlich nur eine körperliche Beziehung, die sich so ein bisschen aufgelöst hat, oder? Das ist das erste Kapitel auch,
Okay.
Ansonsten gibt es tatsächlich die Version mit all ihren Dämonen und Geistern und auch entsprechender Maske, auch nochmal von dem hier im Podcast ja auch schon mal besprochenen Nobuhiko Obayashi, der mit The Discarnates 1988 denselben Roman adaptiert hat, also ein Jahr nach Erscheinen des Romans direkt dann, gibt es, glaube ich, auf archive.org für Leute, die ihn gern sehen möchten.
Ist notiert.
Okay. Dann muss noch was gesagt werden zu diesem Film? Irgendwas? Haben wir zu doll rumgehackt? Nee, Yannick hat noch mal eine Lanze gebrochen, oder?
Ich breche eine Lanze für den Film. Ich finde ihn ganz großartig. Und ich kann nicht sagen, dass mich da irgendeine Mechanik oder was gestört hätte oder dass ich das als zu kryptisches und verrätseltes Vexierspiel verstanden hätte. Ich fand das sehr konsequent, dass er diese Form gewählt hat. Und wie gesagt, mich hat es sehr ergriffen.
Mhm. Ich würde gerne noch sagen, dass ich Frankie Goes to Hollywood furchtbar finde. Und der Song ist auch scheiße.
Haben wir das auch noch gesagt? Dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen und haben diese Filme auch abgehakt. Habt ihr noch irgendwas am Ende, was hier empfohlen werden soll? Irgendein Projekt oder sowas, auf das ihr hinweisen wollt? Ich habe noch mal zum fünften Mal oder so gefühlt meinen YouTube-Gaming-Kanal entstaubt, umbenannt. Er heißt jetzt Game-Kritik und es kommen regelmäßig Videos. Ich habe es noch mal hier verlinkt. Es waren dann kurz alle Abos weg. Es waren auch nur so 300 oder so, aber ich dachte so, wisst ihr, ich habe mich nochmal aufgerafft, dachte so, Videospielkritik, ich setz mich nochmal dran, ich mach's nochmal. Und dann wollte ich den aber umbenennen, dann war es so 0 Abos. Dann war ich kurz so, okay, ich mach's doch nicht mehr. Aber dann hat YouTube nochmal die ganzen Abos wieder zurückgebracht, also kann man jetzt hören. Ich versuche so ein Video in der Woche zu machen, gerade mal schauen, wie lange ich's durchhalte. Gibt's von euch was ihr empfehlen wollt?
Projekte nicht. Texte, die ich jede Woche so schreibe, gibt's auf den üblichen Plattformen. Einiges teile ich auch auf Twitter und Letterboxd, wie gewohnt. Ansonsten, was ich so rezipiert habe, bin ich besser vorbereitet als in der letzten Woche zu La Chimera. Ich habe vor kurzem gelesen die Kurzgeschichten von Pedro Almodóvar und die fand ich doch sehr charmant. Also nicht alles davon trifft und vieles davon hat was sehr Skizzenhaftes, aber das ist so purer, hemmungslos, schwülstiger Trash die meiste Zeit, der auch ganz hemmungslos und offen damit umgeht. Mich stört sehr, dass er so ein Vorwort voranstellt, wo er sich sehr rechtfertigt dafür und sich so als in seinen schriftstellerischen Qualitäten, die vorhanden sind oder nicht vorhanden sind, zu rechtfertigen versucht. Das hat mich ein bisschen sehr genervt, aber die Geschichten als solche fand ich sehr amüsant, wie der mit dem Katholizismus gespielt wird. Es gibt eine super schräge Rachegeschichte gleich am Anfang. Es gibt später eine sehr gewitzte Umdeutung der Passion Christi, wie er das erzählt. Es gibt eine Geschichte, die komplett rückwärts erzählt ist, die ist sehr verblüffend. Ich würde nicht sagen, dass Almodóvar in seinen sprachlichen Qualitäten sonderlich weit reicht, aber in seiner Art und Weise, wie das konstruiert ist, fand ich das sehr spannend. Also das kann ich sehr empfehlen, das kann man wunderbar in einem Nachmittag weglesen, hat mich mehr begeistert als einige seiner letzten Filme.
Na, wenn wir gerade bei Romanen oder bei Büchern, die irgendwie mit dem Thema Film zu tun haben, sind, empfehle ich vielleicht auch einen Roman, und zwar Brian von Jeremy Cooper, die Geschichte eines ganz einfachen Büroarbeiters, der irgendwie auf der Suche nach einer Identität, nach einer Zugehörigkeit, er hat irgendwie so ein bisschen so Anxiety-Probleme, er geht ungern unter Menschen, er hat versucht eine Weile Fußballfan zu werden und das hat irgendwie nie so richtig geklappt und er ist immer jemand, der wenig Beziehungen hat, der immer vielleicht so diese Einsamkeit, die wir gerade schon in All of Us Strangers beschrieben haben, auch empfindet, jemand, der irgendwie der Sexualität und bestimmte Arten von menschlichen Beziehungen auch eher abgeneigt ist und der geht dann irgendwann ins BFI-Kino in London und findet dort dann irgendwie eine Zugehörigkeit und ich finde, das ist ein Roman, der es sehr gut schafft, so zwischen Trauer und Isolation und irgendwie der Macht leichter, simpler Verbindungen zwischen Menschen irgendwie in einfacher Sprache sehr viel Kraft und Stärke irgendwie zu generieren. Also ganz kleine Geschenke und Annäherungen bekommen irgendwie so eine monumentale Dimension. Und das fand ich sehr schön erzählt. Und der geneigte Filmfan wird auch Passagen aus Sicht dieser Figur über Ozu und Fellini und Varda und Yilmaz Güney und so weiter hören. Also das heißt, für die Cuts-Fans ist auch gesorgt, wer sich an sozialen Situationen irgendwie schon satt gesehen hat, bekommt wenigstens Kino. Ich mochte das Buch ganz gern.
Sag nochmal einmal kurz, wie es heißt.
Es heißt Brian von Jeremy Cooper und erscheint in dem Verlag Fitzcarraldo Editions. Es ist auch nicht wahnsinnig lang, ich glaube so knapp 200 Seiten, das hat man auch vielleicht an einem längeren Nachmittag durchgelesen und Jeremy Cooper scheint mir auch ein interessanter Autor zu sein, der hat noch ein paar Romane davor geschrieben, vielleicht findet sich dabei ja auch noch was Interessantes.
Gibt's nur auf Englisch, oder?
Genau, ich glaube, eine deutsche Übersetzung gibt's bislang noch nicht. Nein, nicht soweit ich weiß. Ich habe es auf Englisch gelesen.
Super, dann war's das hier von uns. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit mir über diese Filme gesprochen habt. Und ja, wir anderen hören uns, oder ich weiß gar nicht, bin ich da überhaupt drin in der Folge? Ja, doch, ich glaube schon. Civil War, nächste Woche mit mir, Folge 201 bei Cuts.
200 Folgen. Auf die
nächsten 200. Ciao, macht's gut.
Jawohl.
Bei Folge 400 gibt's die große Feier. Ciao.
Ja, ich verspreche, bei Folge 800 gibt's die große Feier.
Bei Folge 6000, ich meine, es gibt doch wirklich diese Podcasts, die so weit schon sind. Guck mal bei Filmspotting oder so, wie weit die sind. Also, diese Witze darf man nicht machen.
Ja. Ich dachte, Folge 800 wird dann live.
Das müssen wir eigentlich mal vorher schaffen, oder?
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Sehr elegant auch, wie wir immer genau den richtigen Absprungpunkt finden.